So, guten Morgen. Also Uschi, wo bist du? Da bist du. Du hast ja echt ein wunderschönes Lied ausgesucht. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Vor dir atmet meine Seele auf. Vor dir fallen meine Masken ab. Irgendwie, wenn wir anschauen, was diese Woche alles passiert ist auf dieser Erde und auch in Österreich passiert ist, ja, da gibt es viele Dinge, wo unser Herz nicht zur Ruhe kommt, ja, wo Dinge passieren, die uns die Luft wegnehmen, sozusagen. Ja. Aber dieses Lied hier lädt uns ein, dass wir uns Gott zuwenden. Wir leben oft so, als wenn Gott meilenweit weg wäre, ja, wenn er nichts mitbekäme, was hier passiert. Aber in Wahrheit ist er ganz nah. Und dieses Lied lädt uns ein, unseren Blick zu heben, dort, wo wir gerade sind, und in Gottes Gegenwart zu treten. Und es beschreibt, was wir finden dürfen, wenn wir uns Gott zuwenden. Einen Ort, wo unser Herz zur Ruhe kommt. Einen Ort, wo unsere Seele aufatmen kann. Ein Ort, wo wir keine Masken mehr brauchen. Wo wir es nicht verstellen müssen. Ein Ort, wo du einfach sein kannst. Klingt das nicht schön? Und das Lied beschreibt weiter, was in Gottes Nähe passiert. Vor dir werden meine Sorgen klein. Vor dir werden meine Wunden heil. Und vor dir mache ich meine Fäuste auf. Wenn wir Gott nah an uns heranlassen, dann ändert sich unsere Perspektive. Aber nicht nur das. Wir können auch erleben, wie sich Dinge in unserem Leben verändern, die wir nicht aus eigener Kraft verändern können. Aber er kann es. Wunden werden heil. Fäuste öffnen sich. Und so mündet dieses Lied in einen Wunsch. In deinem Licht will ich leben. Dort will ich sein. Und deinen Willen tun. Und deinen Wegen folgen. Und dir mein Leben anvertrauen. Und genau das dürfen wir heute feiern, dass Uschi in Gottes Licht leben möchte und seinen Wegen folgen möchte und dass hier Gott ihr Leben anvertraut. Ich weiß nicht, ob du, Uschi, weißt, dass einige der Anwesenden hier den Komponisten dieses Liedes kennen. Das Lied wurde von Richard Schmidt und seiner Frau Melanie und seiner Schwester Johanna geschrieben im Jahr 2004. Richard ist 4 Jahre, nachdem er das Lied geschrieben hat, völlig überraschend gestorben. Das war für alle damals ein ziemlicher Schock. Aber seine Frau Mel hat ein paar Jahre später dann ein Buch über ihren Mann geschrieben, mit Tagebucheinträgen. Und da kommt auch dieses Lied vor, wo es auch über dieses Lied her schreibt. Und sie schreibt, dass Anbetung mehr ist, als nur schöne Lieder zu singen. Dass Anbetung eigentlich ein Lebensstil ist. Es geht nicht so darum, ab und zu in Gottes Licht zu treten, ab und zu seinen Willen zu tun, sondern es geht darum, alles unter allen Umständen, zu jeder Zeit unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Und sie schreibt sehr schön, das kostet Mut. Es kostet Mut. Mut, weil es mitunter bedeutet, dass alte Gewohnheiten und Muster hinterfragt und vielleicht auch neue Wege gegangen werden müssen. Mut, weil ich mich aufhöre, an der Meinung anderer Menschen zu orientieren und an Erwartungen der anderen an mich, sondern ich fange mich an Gottes Wesen zu orientieren. Mut, auch dann Gott die Ehre zu geben und ihm zu vertrauen, wenn wir die Welt um uns herum überhaupt nicht verstehen können oder schwere Umstände uns zu erdrücken drohen. Aber wenn wir Gott tatsächlich so nah an uns heranlassen, in unser alltägliches Leben mit einbeziehen, dann passiert vollkommen automatisch etwas Befreiendes. Denn wenn wir ihn nah heranlassen in unser privates, eigenes Leben, dann kann er uns nämlich genau dort berühren. Er kann eingreifen und er kann verändern. Er kann uns mit seinem Wesen prägen, heilen, erneuern. Und das passiert ganz automatisch, wenn wir den Blick mit einem ehrlichen Herzen auf Gott ausrichten. Denn wenn wir vor seinem Thron stehen, dann verändern sich vollautomatisch die Perspektiven. Dann dreht sich die Welt nicht mehr um uns, da dreht sich die Welt um einen Größeren. Und so kann Neues, Gutes und Göttliches in unserem Leben geschehen. Und das haben auch die Personen in unserem heutigen Bibeltext erlebt. Die heutige Bibelstelle kommt aus unserer aktuellen Predigtserie. Wir machen gerade eine Reise durch das Buch der Apostelgeschichte. Die Bibel ist eine Sammlung von verschiedenen Büchern. Und eines davon ist die Apostelgeschichte, die im ersten Jahrhundert von einem Arzt zusammengestellt wurde. Und er berichtet in diesem Bericht, wie es nach Jesu Tod und Auferstehung eigentlich weitergegangen ist. Wie die ersten christlichen Gemeinden entstanden sind und was sie alles beschäftigt und bewegt hat. Und Lukas ist ein meisterhafter Erzähler, hat uns so richtig, wir sind schon mit hineingenommen, wie die ersten Gemeinden entstanden sind, was sie erlebt haben. Und in dem heutigen Abschnitt kommen eigentlich urviele bekannte, berühmte Namen vor. Also wenn jemand, der in der Religionsunterricht aufgepasst hat, wird dieser Name sofort wiedererkennen. Ja. Da kommt zum Beispiel der Paulus vor, der in unserem Text seine zweite große Reise beginnt. Sein Begleiter ist Silas, von dem werden wir nächste Woche noch ein bisschen mehr hören. Wir hören auch zum allerersten Mal von einem gewissen Timotheus, der sich der Reise anschließt und ein Teil dieser Reisegefährten wird. Und in unserem Text gibt es auch einen, also der Lukas ist ein genialer Erzähler, weil er hat erzählt und plötzlich an einem Punkt, nämlich genau in unserem Text, wechselt er von der Erzählweise auf wir. Und da wissen wir, ab dem Zeitpunkt war er auch persönlich live dabei. Also er ist noch die vierte Person. Ja. Und was diese vier Männer gemeinsam haben, ist, dass sie ebenfalls die Entscheidung getroffen haben, wie Uschi, in Gottes Licht zu leben, Gottes Willen zu tun und seinen Wegen zu folgen. Und dass alle drei und alle vier Gott ihr Leben anvertraut haben. Und diese Entscheidung hat die Menschen damals hier zu einer gemeinsamen Reise geführt. Im Gepäck hatten sie die gute Nachricht, dass ab sofort jeder ganz persönlich Gott erfahren und erleben kann, weil Gott nämlich seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, der an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben, am dritten Tag wieder auferstreckt wurde und dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet ist und das ewige Leben hat. Jeder, der sich ihm anvertraut. Und mit dieser Botschaft im Gepäck begannen sie ihre Reise im heutigen Syrien und zogen quasi durch die heutige Türkei, durch diese Landschaft dort. Hast du schon mal eine Reise gemacht? Wahrscheinlich schon. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die eine Reise machen, sich auf die Reise auch vorbereiten und zumindest einen groben Plan haben, wie die Reise, welche Wege sie führt, wo man übernachten wird, wie die Reise irgendwie gehen wird. Und vielleicht bist du sogar auch so wie ich. Ich würde es sehr, sehr genau planen und mir sehr genau überlegen, wie die einzelnen Stationen der Reise ausschauen werden. Und Lukas schreibt, dass ihre Reise bei den Orten begannen, wo es bereits christliche Gemeinden gab. Und von dort aus wollten sie die römische Provinz Asia durchqueren. Sie hatten also einen ganz konkreten Plan, wie ihre Reise ausschauen soll. Und der Beginn der Reise läuft auch genau nach Plan. Sie besuchen die Gemeinden und die freuen sich, dass sie sich wiedersehen und so weiter und alles gut. Aber dann lesen wir. So kamen sie nach Phrygien und danach in das Gebiet Galatien. Ursprünglich hatten sie die Absicht, die Provinz Asia zu durchqueren, doch der Heilige Geist hatte andere Pläne. Darum zogen sie weiter in Richtung Mysien, um von dort Richtung Norden nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu verschloss auch diese Möglichkeit. Da wanderten sie weiter an Mysien vorbei und kamen so schließlich hinunter nach Troas, der Hafenstadt am Ägäischen Meer. Das ist südlich von Istanbul vom heutigen. Wie geht es dir, wenn du einen Plan hast, aber dann dieser Plan nicht funktioniert? Und dann machst du einen Plan B und der funktioniert auch nicht. Und dann landest du an einem Ort C, den du überhaupt nicht am Schirm hattest. Da wolltest du eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, jeder von uns wäre irgendwie ein bisschen frustriert, wenn weder Plan A noch Plan B funktioniert. Ja? Und du dann irgendwo landest, wo du eigentlich gar nicht vorhattest, hinzukommen. Aber irgendwie waren Paulus und Co. überhaupt nicht frustriert. Und wisst ihr warum? Weil sie den Refrain unseres Liedes gelebt haben. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen und dir mein Leben anvertrauen. Ja, sie hatten Pläne, aber sie hatten ihr Leben einem Größeren anvertraut und sie wollten seinen Wegen folgen. Und wenn ihre Pläne offenbar jetzt nicht funktionieren, dann waren es offenbar nicht seine Wege. Und irgendwie merke ich an dieser Stelle, wie ja ein bisschen eine Last zu meinen Schultern abfällt, wenn nicht mehr alles von meinen Plänen und meinen Vorbereitungen abhängt. Ja, es ist gut und wichtig, Pläne zu machen und sich vorzubereiten. Aber es gibt einen Größeren, der die wirklich guten Pläne hat. Und dem darf ich vertrauen. Leider verrät er uns die Pläne nicht von Anfang an, sondern immer nur so stückweise, wie wir sie gerade brauchen. Darüber müssen wir noch reden. Ich hätte mehr gerne mehr Vorlaufzeit. Aber sie wussten, wenn Plan A nicht funktioniert, Plan B nicht funktioniert, wir brauchen nicht verzweifelt sein. Gott hat einen Plan und der wird funktionieren, wie immer der auch aussehen wird. Und dann lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 16. In der darauffolgenden Nacht hatte Paulus einen Traum. Ein Mazedonier stand am gegenüberliegenden Ufer und rief über das Meer: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als Paulus aus diesem Traum erwacht war, da wusste er, was er zu tun hatte. Wir machten uns sofort an die Arbeit, um die Überfahrt nach Mazedonien vorzubereiten, denn wir waren davon überzeugt, dass Gott uns aufgerufen hatte, den Europäern die frohe Botschaft zu verkündigen. Nachdem wir in Troas abgelegt hatten, segelten wir geradewegs auf die Insel Samothrake zu. Schon am nächsten Tag machten wir in Neapolis fest. Wir verließen das Schiff und wanderten nach Philippi, der Hauptstadt dieses Gebietes von Makedonien. Sie war zur römischen Kolonie mit großen Sonderrechten erhoben worden und hier verbrachten wir mehrere Tage. Am Sabbat verließen wir die Stadt und gingen zum Fluss hinab, an dem sich eine kleine jüdische Gebetstätte befinden sollte. Und tatsächlich versammelten sich dort eine kleine Gruppe Frauen, mit denen wir ins Gespräch kamen. Eine Frau, Lydia mit Namen, die aus Thyatira in Kleinasien stammte und mit kostbaren Purpurstoffen handelte, führte ein Gott hingegebenes Leben. An diesem Tag hatte Gott ihr aufs Herz gelegt, ganz besonders auf das zu achten, was dieser Fremde, dieser Paulus, zu sagen hatte. Und die frohe Botschaft bewegte ihre Herzen und Lydia ließ sich mit allen, die in ihrem Haus waren, taufen. Dann bat sie Paulus: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich nun eine von euch bin und wirklich an den Herrn glaube, dann kommt zu mir in mein Haus und seid meine Gäste. Unser Zögern überwand sie mit liebevollem Nachdruck. Ja, sie hatten andere Pläne, aber solche Dinge hier wie hier passieren, wenn Menschen sich darauf einlassen, Gott ihr Leben anzuvertrauen und sich von ihm führen zu lassen. Paulus hatte nicht vor, über das Meer nach Europa zu reisen, aber er ließ sich von Gott führen. Gott wusste, dass es auf der anderen Seite des Meeres, auf der anderen Seite der Ägäis, Menschen wie Lydia gab, die auf der Suche nach Antworten waren. Also führte er Paulus 1500 Kilometer von Syrien nach Philippi, damit sie die Botschaft hören konnten. Und Usche, wenn ich mit deinem Bericht so anhöre, habe ich auch das Gefühl, Gott hat auch Menschen quer durchs Land geführt, damit du die Botschaft auch hören kannst. In einer Übersetzung heißt es so schön: Gott öffnete ihr Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Es war nicht, dass Paulus, seine Überzeugungskraft, seine tollen Argumente, seine Art und Weise, wie er gesprochen hat. Lukas macht es hier ganz klar: Es war Gott. Gott öffnete ihr Herz für die Botschaft. Der christliche Glaube ist etwas zutiefst Persönliches. Es geht nicht darum, irgendwelchen äußeren Regeln und Formen irgendwie zu entsprechen, zu erfüllen. Es geht darum, Gott unser Herz zu öffnen und Gott in unser Leben hereinzulassen. So wie Paulus, Silas und Timotheus es gemacht haben, so wie Lydia es gemacht hat und so wie Usche es gemacht hat. Und so wie Lydia sich vor vielen Jahren als erste dokumentierte Europäerin im Namen Jesu taufen ließ, sie müsste du Usche in ihre Fußstapfen treten sozusagen und dich auch diesen Schritt wagen. Und ich wünsche dir, und eigentlich wünsche ich das uns allen, ganz ehrlich gesagt, dass wir noch viele Momente erleben dürfen, wo unser Herz vor Gott zur Ruhe kommt. Dass wir die Momente erleben, wo unsere Seele aufatmen kann. Und wo wir ganz authentisch unsere Masken fallen lassen können, weil wir an einem sicheren Ort sind. Auf dass unsere Sorgen klein, unsere Wunden heil und unsere Fäuste aufgehen werden. Amen.